Ruhrbarone, der Podcast. Mit Bartoschek und Weiermann.
Herzlich willkommen, liebe Ruhrbarone-Hörer. Mir gegenüber sitzt der Erfolgsautor Andreas Eschbach, der unlängst das Buch Nationales Sicherheitsamt herausgebracht hat. Unlängst ist vielleicht ein bisschen falsch, war, glaube ich, letztes Jahr im Herbst. Ne?
Ja.
Und ja, Herr Eschbach, wir haben das mal als Anlass genommen, mit Ihnen sprechen zu wollen. Das ist ja, wie würden Sie denn Nationales Sicherheitsamt beschreiben? Ist das ein dystopischer Roman oder wie würden Sie den benennen?
Also es gibt einen Begriff, der ich weiß nicht, ob es den bloß im Französischen gibt, eine Uchronie, eine Alternativgeschichte.
Ja.
Und also von der Form her oder vom Aufbau her ist es so eine Alternativgeschichte. Die Geschichte hat einen etwas anderen Verlauf genommen. Und anhand dessen wird eben durchgespielt, was für ein Potenzial in der digitalen Technik drin liegt, wenn sie in die falschen Hände fällt.
Genau, es fällt für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, die Rahmengeschichte ist in etwa so, dass der Computer deutlich vorher entwickelt wurde, als es tatsächlich war. Und schon im Kaiserreich und dann später eben auch im Nationalsozialismus die entsprechenden Überwachungstechniken, Überwachungsalgorithmen genutzt werden können, um den einzelnen Bürger komplett auszuspionieren. Ich habe dann so gedacht an King in the High Castle von Philip K. Dick.
The Man in the High Castle.
The Man in the High Castle, genau. The Man in the High Castle. War das was man dann mitdenkt oder entwickelt man dann so seine Sachen?
Also ich kenne den Roman nur vom Hörensagen.
Ah, okay.
Und ich meine aber, dass er einen anderen Inhalt hat, nämlich dass es eben darum geht, was wäre, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten. Darum geht es aber in diesem Buch gar nicht. Es geht eigentlich auch nicht um den Nationalsozialismus. Der ist nur sozusagen die Bühne, auf der sich die Digitaltechnik zu ihrer vollen Blüte entfaltet, also ja. zur dunklen Seite der Macht gewissermaßen wechselt. Und
Ja, ich fand auffallend, aber es ist spannend, dass Sie sagen, Sie haben das Buch selbst nicht gelesen, weil ich fand die Parallele sehr spannend, dass einer der Nebencharaktere in Ihrem Buch ja letztlich dem Leser nochmal erklärt, wo er sich hier gerade befindet. Also dass es so eine alternative Zeitlinie ist, eben ähnlich wie bei Man in the High Castle, wo dann einer der Hauptcharaktere eben auch herausfindet, dass man sich letztlich in einem Buch befindet, das eine alternative Zeitlinie darstellt. Das heißt aber, diese...
Das ist ein erzählerischer Trick, der in solchen, dieser Art Geschichten häufig vorkommt.
Okay.
Und bei Philip K. Dick natürlich besonders, der hat ja solche Sachen geliebt, so mit der Realität zu spielen.
Und was ich mich vielleicht so gefragt habe, mich hat sehr berührt, dieses negative Ende. Ich habe die ganze Zeit gewartet, jetzt kriegt es gleich einen Dreh, jetzt verliert gleich Nazi-Deutschland und den Gefallen tun sie uns ja nicht. Am Ende sieht es nicht gut aus.
Ja, nee, zu diesem Buch hätte wirklich auch nur der leiseste Hauch eines Happy Ends nicht gepasst. Weil man soll ja nicht beruhigt aus der Lektüre rausgehen, sondern es soll einem im Gedächtnis bleiben.
Haben Sie da, das ist jetzt vielleicht eine etwas weit gefasste Frage, aber hat man da tatsächlich auch so einen Impuls, mit dem man was anstoßen möchte an Veränderung, an Gedanken oder was glauben Sie, wie sowas rezipiert wird vom Leser?
Also als Schriftsteller hängt man irgendwie unwillkürlich immer diesem Traum an, man könnte ein Buch schreiben, mit dem man die Welt verbessert. Ja, das funktioniert natürlich nicht, es hat es noch nie wirklich gegeben, aber was ein Buch tun kann, ist, dass es ein wichtiger Einfluss im Leben Einzelner wird. Also das weiß jeder, der Bücher liest, weiß, dass es so eine Handvoll Bücher gibt, denen man im Leben begegnet, die so richtig reingehauen haben. Nicht immer dieselben, sondern da muss irgendwie die Masse des Angebots irgendwas bewirken. Und manchmal sind es auch Bücher, die bestimmt nicht so gedacht waren, aber sie kommen halt im richtigen Moment und bewirken irgendwas, bleiben einem im Gedächtnis, verändern einen. Mhm. Und in dem Sinne, sozusagen, das steht so im Hinterkopf, wo man sagt, ja, also es ist mir wichtig, dass es dieses Buch gibt, dass das, was dem zugrunde liegt, einmal gesagt worden ist. Mhm. Und, aber natürlich, die Politiker lesen keine Romane, haben die gar keine Zeit dazu.
Glauben Sie?
Und deswegen ist die Welt so, wie sie ist.
Ja, ich habe mich dann so gefragt...
Ja, fragen Sie doch mal Politiker, welche Romane Sie zuletzt gelesen haben. Das würde mich auch interessieren.
Ja, das habe ich tatsächlich noch nie gefragt. Könnte man mal machen. Was ich spannend fand bei dem NSA-Buch, ist, dass ich immer so ein bisschen darauf gewartet habe, wann kommt er denn jetzt mit so abgedrehten technologischen Entwicklungen, sodass ich für mich das angenehme Gefühl habe, da ist er jetzt ein bisschen drüber. Den Gefallen haben sie mir auch nicht getan. Sie sind letztlich eigentlich sogar hinter dem, was wir so an technischen Möglichkeiten kennen, ein Stück weit sogar noch zurückgeblieben gefühlt und haben dann ein Szenario gezeichnet, wo ich mich dann gefragt habe, entziehen können wir uns dem Ganzen gar nicht mehr, denn was sie beschreiben ist, ja.
Das ist schon altmodisch.
Ja.
Naja, ich hatte beim Schreiben schon so eine Art Steampunk-Computer vor Augen. Also es gibt kein Plastik in dieser Zeit, das ist noch nicht erfunden. Das ist also alles muss aus Messing sein oder bestenfalls aus Bakelit, also einem dieser frühen Kunststoffe. Aluminium, also das Volkstelefon ist aus Aluminium, vorne Bakelit hinten, wird ja auch beschrieben. Ich hatte eher so, das ist alles so massiv. Ja, unsere heutige Technik ist ja elegant und die verschwindet im Hintergrund und ist irgendwie schick designt von Apple und Co. Aber ich hatte eher so diese brutalistische Architektur vor Augen, die Diktaturen ja immer auszeichnet und Nazi-Zeit ja auch. Und dann fällt einiges hinten runter. Also die Kameras gibt es noch nicht in den Handys. Das fällt ganz weg. Da hätten wir auch noch viel draus machen können, aber das Buch ja noch dicker geworden. Das Einzige, wo ich ein bisschen über den Stand rausgehe, ist das am Schluss mit der also die künstliche Intelligenz, die da quasi entwickeln, die ist schon state of the art, aber diese Implantate.
Genau. Aber so diese Gesichtserkennung, die Sie da beschrieben haben, das erinnert mich schon sehr stark an das, was so in China derzeit Serienreife bekommen soll. Wahrscheinlich nicht zufälligerweise, oder?
Nicht zufälligerweise. Wie weit Sie in England sind, wäre auch mal eine interessante Frage. Ja.
Es fehlt so für mich die Idee, wenn man das ernst nimmt, was ich getan habe, sonst würde ich ja auch dieses Interview nicht hätte haben wollen. Mir fehlt so die Idee, und jetzt? Also es ließ mich so völlig depressiv zurück und dachte mir, ja klasse, er hat ja recht. Wenn das jetzt tatsächlich in den Händen eines totalitären Staates ist, dann haben wir eigentlich verloren. Und dann sind wir eigentlich schon so tief mittendrin, dass wir uns da gar nicht mehr rausgezogen kriegen.
Ja. Also als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich mir natürlich auch überlegt, ob man jetzt da irgendwelche technischen Antworten finden kann. Also was müssen wir an der Digitaltechnik verändern? Aber mittlerweile, jetzt seit das Buch raus ist und ich halt viele Gespräche darüber geführt habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, es liegt gar nicht an der Technik. Es ist wie mit den Messern. Ein Messer in der Hand eines Kochs bewirkt was anderes als ein Messer in der Hand eines Serienkillers. Es liegt nicht am Messer. Also im Prinzip geht es darum, dass wir politisch aufmerksamer sein müssen, wachsamer und Diktaturen gar nicht erst hochkommen lassen. Das ist der einzige Weg.
Ja, ist das aufgetragen von den politischen Entwicklungen im Bereich des Populismus in Europa generell, aber auch vor dem Populismus, den wir jetzt unter anderem im Bundestag sitzen haben? Oder ist das dann doch zu konkret und es ist eher so eine...
Also die Idee ist schon älter als die AfD. Aber es passt irgendwie dazu, ja klar. Aber ich meine... bei Diktaturen nur an Nazis zu denken, greift zu kurz. Also, das hat auch andere gegeben, gibt es ja teilweise heute noch.
Wie viel Angst hat man da, wenn man sich so einem, Sie haben sich mal, unter anderem lassen Sie ja Himmler auftreten in Ihrem Roman und das ist ja nun mal eine Figur mit extrem viel Fallhöhe, Hat man da Angst, sich an so eine Person auch in einer alternativen Zeitlinie zu nähern? Oder nimmt man die eher als Figur?
Die nimmt man als Figur, weil... Also das hat im Gegenteil, das hat den Vorteil, dass man diese Figur schon kennt aus vielen Dokumentationen und was man darüber gelesen hat und aus Filmen, die wir schon dargestellt haben.
Ja.
Und man kann die dann so verwenden. Und das ist generell so mit Figuren des öffentlichen Lebens, die sind eigentlich einfacher als die Figuren, die man selber erfindet.
Ah, okay. Ja.
Also auch wenn man jetzt amerikanische Präsidenten auftreten lässt oder so, das ist easy.
Ja.
Und da hat man auch nichts zu befürchten. Die sind am Teufel tun da irgendwie. Kostenlose Werbung zu machen und nimmst noch was an Zettel.
Jetzt sagten Sie gerade selbst schon, Politiker lesen wahrscheinlich eher weniger Romane. Ich habe mich tatsächlich so gefragt im Nachgang, wie ernst, also... Ich lese schon sehr lange Science-Fiction, ich habe einen osteuropäischen Hintergrund, wo Science-Fiction ja immer schon eine große Rolle auch gespielt hat. Vielleicht, wenn man damit auch Sachen zeigen konnte, die man sonst so nicht hat benennen dürfen.
Ja.
Was glaubt man als Autor, wie viel Impact sowas haben kann? Oder fragt man sich das gar nicht?
Man ist gespannt, wie viel Impact es hat. Also, aber meistens... Entschuldigung. Meistens ist es ja so, dass der Impact eher auf den Autor zurückschlägt, dass man dann irgendwie blöd dasteht, weil man irgendwas gesagt hat, was nicht jemandem nicht in den Kram passt, dass irgendwelche Fatwas über einen verhängt werden oder man zur Persona non grata wird. Das ist eher so die Sorge, die man hat.
Gab es denn so Feedback aus der Politik, dass irgendwer, weiß nicht, ihn geschrieben, gemailt, angerufen hat?
Nein.
Gar nicht?
Gar nicht.
Okay. Das finde ich spannend, weil ja gerade im Moment ja auch diese Artikel 13-Debatte relativ hochkocht über diese Upload-Filter. Das passte für mich da auch nochmal so rein, war aber zeitlich danach. Ne?
War danach, ja.
Ja. Was ich bei Ihnen generell spannend finde, ist ja, als man mal die aktuelleren Sachen von Ihnen sieht, Sie sind ja relativ nah für einen Fantastikautor. Sehen Sie sich als Fantastikautor überhaupt? Oder?
Ja.
Relativ nah an der Realität dann doch dran. Ne? Also das ist ja schon vieles, was möglich ist. Hat sich das auch bei Ihnen über, wenn ich an die ersten Sachen von Ihnen denke, hat sich das irgendwie entwickelt oder ist es so, dass man mal mehr, mal weniger Lust darauf hat oder wie?
Ja, das hat sich entwickelt. So eine Lust daran, das Fantastische im Alltäglichen zu entdecken. So praktisch, wie schnell man ins Fantastische umschlägt, wenn man nur eine klitzekleine Kleinigkeit ändert an unserer Welt.
Ja.
Und die eine Seite und die andere Seite. Diese ganzen Topoi der fantastischen Literatur zu versuchen, in unsere Realität reinzuziehen. So, wie wäre es denn, wenn?
Ja.
Also, wie wäre es denn wirklich? Also, bei vielen fantastischen Geschichten bleiben ja so Sachen außen vor. Also, was macht Spider-Man in seiner Freizeit? Hm? Oder was... solche Dinge. Und da habe ich so eine Lust an dem zu hinterfragen. Aber jetzt gerade, ich habe ja jetzt noch einen Roman rausgebracht über die Jugend von Perry Rhodan, das ist auch sowas.
Mhm.
Was macht Perry Rhodan in seiner Freizeit? Das hat man jetzt 50 Jahre lang nicht gewusst.
Ja.
ich habe es dann halt mal mir ausgedacht, wie der so wäre. Und das sowas macht mir Spaß und ist so ein bisschen ein Verbinden von Realität und fantastischer Welt aus zwei Richtungen.
Mit Perry Rhodan sind Sie ja, wenn ich es richtig verstehe, ist das ja derzeit Ihre Lesereise, ne?
Diese Woche, ja. Übernächste Woche gehe ich dann mit NSA auf Lesereise.
Ah, okay, gucken Sie, das wusste ich. Okay, Recherchefehler muss ich verantworten, das war mir nicht bewusst. Die Frage mag klischeehaft klingen, aber ich stelle sie trotzdem. Wie stressig ist das eigentlich? Ich meine, Sie kommen jetzt ja, sind jetzt, wenn ich Ihren Plan richtig verstehe, jetzt ja jeden Tag woanders.
Ja.
dann kommen sie ja eigentlich nirgends so richtig an. Kriegt man das überhaupt noch mit, wo man ist, oder ist das eher so ein, man macht das?
Also mal, wenn man auf Lesereise geht, lernt man die Bahnhöfe in Deutschland ziemlich gut kennen und weiß auch in jeder Stadt, wo die guten und die schlechten Hotels sind im Laufe der Jahre. Sonst weiß man aber nicht unbedingt Bescheid. Aber das ist so, also da kann man auch nichts dran ändern, weil man einfach zu kurz in der Stadt ist. Man kommt an, meistens ist es spät am Nachmittag, kann sich gerade noch vorbereiten, ist die Lesung, am nächsten Tag geht es weiter. Ja. Da bleibt nicht viel Raum für Sightseeing und man hat auch nicht die innere Ruhe, weil ja doch das Lampenfieber steigt, je näher der Termin kommt. Und, da kann man jetzt sich nicht in die Betrachtung irgendwelcher Kirchen oder Museen vertiefen.
Das heißt, Sie haben, was Sie jetzt gerade selber sagten, immer noch so ein Lampenfieber vor den einzelnen Lesungen? Oder?
Ja, schon.
Wird das weniger oder mehr, weil der Erwartungsdruck höher wird, weil man bekannter wird?
Nee, Lampenfieber ist ja eigentlich eine ganz normale Reaktion des Organismus. Er weiß, jetzt muss er dann demnächst optimale Leistung bringen und dann sammelt er so seine Kräfte. Das ist das, was wir als Lampenfieber wahrnehmen. Und erfahrene Schauspieler sagen, und das habe ich schon relativ früh zu meiner Beruhigung gelesen, sie machen sich eher Sorgen, wenn das Lampenfieber nachlässt. Also wenn das nicht da ist, dann tauchen sie nichts.
Weil die Leidenschaft dann weniger wird.
Ja, genau.
Ja, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch und ich hoffe, wir haben noch ganz viele spannende neue Romane von Ihnen in den nächsten Jahren. Aber auch Kurzgeschichten tatsächlich, da ich ja auch viel von Ihnen gelesen.
Naja, Kurzgeschichten ist nicht so mein Gebiet, aber ich habe mir vorgenommen, mich da wieder mehr damit zu beschäftigen. Aber meine Form ist schon der Roman. Also ich werde das so bei 100 Seiten richtig warm.
Wunderbar. Vielen Dank, Herr Eschbach.
Wirklich.
Ruhrbarone, der Podcast. Ruhrbarone zum Lesen findet ihr auf ruhrbarone.de.